Doch zunächst Harry Türks Hongkong-Kriminalromane, die unter dem Titel Schwarze Blüte, sanfter Tod erschienen sind.
Harry Türk, Schwarze Blüte, sanfter Tod, Hongkong-Krimis. Der Frühling ist da und man träumt bereits von den Sommerferien. Ach, vergangene Zeit, als die freien Tage noch Ferien und nicht verschämt Erholungsurlaub genannt wurden. Und solange wir noch kein E-Book unser eigen nennen dürfen, wird das Schleppen von Bücherstapeln mit dem Ausblick auf gemütliches Schmökern am Strand oder im sonnigen Biergarten wohl dazugehören. Bei einem seltenen Besuch in einer Buchhandlung der Realwelt, auf der Jagd nach einem Ferienschmöker, glitzerte mich der Untertitel des Buches an, Hongkong-Krimis. Die ersten Zeilen, das schnell mögliche Überfliegen des Buchbeginns, gehört wohl zu den unübertroffenen Alleinstellungsmerkmalen gegenüber dem Buchhandelsversand, überzeugten mich vollends. Ich erwachte aus meinem Kurzschlaf, als meinem Nachbarn das Essen hochkam und die Stewardess ihm, über mich hinweg, eine dieser praktischen Tüten reichte. Sie murmelte etwas von zu viel Tofu im Essen. Wohlan, die Wahl für Harry Türks Kriminalerzählungssammlung Schwarze Blüte, sanfter Tod war getroffen und beim Schmökern konnte ich mich dazu erneut beglückwünschen. Der Protagonist, Privatdetektiv Tim Locke, wohnhaft auf einer Tschunke, hat die Coolness und die Arbeitsweise der Privatdetektive des Criminoir à la Philip Marlowe oder Sam Spade, der in Humphrey Bogart sein lebendes Abbild fand. In einigen wesentlichen Punkten unterscheidet er sich jedoch. Während beim klassischen Privatdetektiv die Vergangenheit im Dunkel bleibt und eine Biografie des Protagonisten nur angedeutet wird, die jedoch nie die Kindheit berührt, erfahren wir über Tim Locke einiges. Wie seine besten Freunde ist er mütterlicherseits Chinese, sein Vater ist Amerikaner und als US-Marineflieger im Koreakrieg gefallen. Seine Mutter, die als Nebenfigur erwähnt wird, aber selten in den Handlungen auftaucht, führt ein Restaurant. Tim Locke arbeitet nach eigenen Angaben als Vertreter von Privatinteressen, die mit denen des Gesetzes nicht kollidieren. Und dies ist wohl der markanteste Unterschied zum klassischen Privatermittler. Er hat eine feste Freundin, Pippi, die er liebt und schätzt und die gelegentlich bei der Aufklärung der Fälle unterstützend eingreift. Das im Krimi Noir gezeichnete Bild des Antihelden, der moralisch fragwürdig scheint, wenn er auch immer unsere Sympathien gewinnt, wird in den Hongkong-Krimis angenehm gebrochen. Zwar bedient sich Tim Locke vielerlei Kniff und Tricks, die er sich als Polizeidetektiv nicht erlauben dürfte, aber er lacht gerne über sich selbst und sein Alkoholkonsum ist mehr genussvoll denn verzweifelt. Als urbanes Umfeld, das unbedingte Voraussetzung für jeden Krimi Noir ist, hat Harry Türk zwar, und hier entpuppt sich der Untertitel nicht als Lüge, Hongkong gewählt. Tim Locke unternimmt jedoch auch Ausflüge nach Macau oder Hawaii. Kenntnisreich scheinen die Beschreibungen und es ist an der Zeit, sich die Biografie des Autoren Harry Türk näher anzuschauen. Harry Türk war, vor allem in der DDR, einer der meistgelesenen deutschen Autoren der Nachkriegszeit. Sein Werk umfasst mehr als 60 Bücher und 15 Drehbücher, die in 13 Sprachen übersetzt wurden und mit einer Gesamtauflage von 9 Millionen Exemplaren erschien. Als Lothar Rudolf Türk 1927 in Oberschlesien geboren, wurde er 1944 in die Wehrmacht eingezogen. Nach Kriegsende ging er nach Weimar und war zwischen 1946 und 1948 hauptberuflicher Funktionär der Freien Deutschen Jugend. Anschließend arbeitete er als Journalist und war 1953 als Korrespondent im Koreakrieg. Zwischen 1956 und 1958 lebte er in Peking. In beiden Vietnamkriegen war er als Berichterstatter tätig. Dort zog er sich eine schwere Vergiftung mit Agent Orange zu, ein von den US-Militärs eingesetztes Pflanzengift. Nach weiteren Ostasienreisen zwischen 1964 und 1980, unter anderem nach Laos, Vietnam, Korea, China und Kambodscha, kehrte Türk nach Weimar zurück. 2005 ist er gestorben. Soweit so gut. Für die Bewertung der hier vorgestellten Kriminalerzählungen, die alle nach der Rückgabe der Kronkolonie Hongkong an das sogenannte Mutterland China 1997 geschrieben wurden, mögen diese biografischen Fakten nebensächlich sein. Einer möglichen Popularität im Westen des Landes standen jedoch einige eher weltverschwörerisch und DDR-ideologisch geprägte Bücher im Wege. In die Kritik der westlichen Presse war Türk vor allem aufgrund des Romans Der Gaukler geraten, der das sowjetische Dissidententum kritisierte, und Alexander Solschenizyn, der für sein Werk Der Archipel Gulag den Nobelpreis gewonnen hatte, als Marionette der CIA darstellte. Harry Türk, vom Spiegel geradezu bösartig als Konsalik des Ostens geschmäht, scheint jedoch Johannes Mario Simmel viel näher. Ähnlich diesem erzählt Harry Türk vor dem Hintergrund rasante Kriminalstories in unterhaltsamem Ton und vermittelt nebenbei eine Menge über das Leben in Hongkong und den Anrainerstaaten. Dabei parodiert Harry Türk in seinen Hongkong-Krimis sehr unterhaltsam den sogenannten Pulp-Stil, also Schund- und Trivialliteratur, die immer noch nicht ganz von der feuilletonistischen Hochkultur hierzulande anerkannt ist. Aber dessen Ignoranz kann nun wirklich kein Gradmesser für Amüsement und Lesegenuss sein. Harry Türk, Schwarze Blüte, sanfte Tod, ist 2006 im Verlag Das Neue Berlin in nur einer Auflage erschienen und derzeit leider vergriffen. Noch erhältlich ist ein Band, der zugehörig ist. Der maskierte Buddha, Hongkong-Krimis 2005, den ich ebenfalls wärmstens empfehlen möchte.
Aufwachen wäre zu viel gesagt für das, was mir nach einer unbestimmbaren Zeit passierte. Ein Zwerg mit einem Hämmerchen wollte sich offenbar aus meinem Kopf herausarbeiten und ein anderer Zwerg musste alle Feuchtigkeit im Umkreis von Meilen konsumiert haben, denn ich hatte das, was man nur per heftigster Untertreibung Durst nennen konnte. Meine Zunge schien aus Filz zu bestehen, wie ihn heimische Schuhmacher als Zwischensohle für die beliebten Stoffschuhe verwenden, die wir tragen, wenn uns keiner zusieht. Nach einer Weile roch ich, dass die Luft nicht mehr so gut war wie in dem Apartment, an das ich mich erinnerte. Auch das, worauf ich lag, schien nicht die Couch zu sein, die ich dort gesehen hatte. Meine Hände, die vermittels einer dieser modernen Plasteschlingen auf den Rücken gefesselt waren, ertasteten Stein, der kalt war. Auch ein bisschen feucht. Keller? Die Augen schienen zu funktionieren, aber sie waren so gut wie nutzlos, denn es herrschte die Sorte Finsternis, die kleine Mädchen dazu bringt, sich an ihre Mütter zu schmiegen. Größere manchmal auch, wenngleich es da nicht unbedingt Mütter sein mussten. Es dauerte ungefähr so lange, wie ein Karatefilm im Fernsehen läuft, einschließlich Reklame, bis plötzlich ein Schlüssel irgendwo in einem Schloss gedreht wurde, das noch aus der Zeit vor der Erfindung des Schmierfetts stammen musste. Und dann traf mich die Helligkeit einer Atomexplosion, sodass ich meine Augen unwillkürlich wieder schloss. Bis mir jemand einen Fußtritt in die Seite verpasste und eine Männerstimme mich auf Kantonesisch anbrüllte, ich solle gefälligst nicht den Bewusstlosen spielen, Sonst würde man mir meine beiden Familienjuwelen zu essen geben, und zwar in Sojasauce. Als ich etwas krächzend herausbrachte, mir wäre ein Schuss Chili dazu recht, bekam ich prompt den nächsten Tritt. Der Vertreter des Begrüßungskomitees war ein Kerl, der ungefähr so aussah wie der Bösewicht vom Dienst in den ersten James-Bond-Filmen. Ich hatte mir manchmal so einen Streifen angesehen, um mich so recht grün und blau zu lachen. Die Sache, in der ich gegenwärtig steckte, war nicht mehr zum Lachen. Sie war todernst. Das begriff ich, sobald mein Kopf wieder voll arbeitete. Ich lag in einem Kellergelass mit massiver Tür. Kein Fenster. An der Decke eine grelle Lampe. Bewegen konnte ich mich nicht, denn auch meine Beine waren an den Fußgelenken mit einer dieser Plasteschlingen gefesselt. Außer einem Eimer, der in einer Ecke stand, war der Raum leer. Der Kerl, der gekommen war, um zu sehen, ob ich schon ansprechbar war, schien aus Hongkong zu stammen, wenn man nach seiner Sprechweise urteilte. Ich hatte ihn nie gesehen. Sonderlich feinfühlend war er nicht, denn als er mich jetzt wieder ansprach, schickte er einen weiteren Tritt voraus. Langsam begann ich mir Sorgen um meine Rippen zu machen. Und ich verfluchte mich heimlich, weil ich es unterlassen hatte, Bobby Xiang wenigstens aufmerksam zu machen, dass ich mir die Wohnung des Totenkillers ansehen wollte. Zu spät. Mein Handy, das spürte ich, war abgesehen davon, dass ich es jetzt auch nicht hätte benutzen können, überhaupt nicht mehr in meiner Tasche. »Du bist der Detektiv?« »Ja«, krächzte ich. Es hörte sich an, als würde jemand Sperrholz sägen. Der Typ überlegte eine Weile. Als ich schon den nächsten Tritt erwartete, drehte er sich um und verließ den Raum. Es dauerte einige Minuten, dann war er mit einer Flasche Wasser zurück. Er tippte mit der Schuhspitze auf meinen Mund, dass ich fürchtete, meine Plomben könnten sich lockern. »Aufmachen!« Als ich es tat, goss er mir die Hälfte des Inhalts der Flasche in den Rachen. »Schlucken!« Ich versuchte das, ohne dabei zu ersticken. Es gelang mir sogar. Der Typ war zufrieden, goss mir den Rest des Flascheninhalts über den Kopf, grinste dabei, hörte dann auf zu grinsen und fragte abermals, »Detektiv? Lim Top?« »Das bin ich.« Diesmal klang es besser. Er machte eine bedeutungsvolle Pause, zeigte mir seine Hände. Ich war beeindruckt, überlegte verzweifelt, wie ich wohl hier herauskommen könnte. Ungefesselt hätten mir die Hände des Typs nicht so viel Angst gemacht. Ich war zwar nie ein Schläger gewesen, hatte allerdings schon in der Polizeizeit meine Ausbildung in Selbstverteidigung absolviert, war aber nur selten gezwungen gewesen, das Gelernte anzuwenden. Im Laufe der Zeit hatte ich mir ein Prinzip zu eigen gemacht, das durchaus nicht jeder gut hieß, mit dem ich es aber geschafft hatte, bisher zu überleben. Wenn du gezwungen bist, dich um dein Leben zu schlagen, dann führe schon den ersten Hieb so, dass der Gegner für immer liegen bleibt. Nun, wie die Dinge hier lagen, hatte ich gar keine Chance, mich zu verteidigen. Egal auf welche Art. »Ich habe 3 Fragen an dich«, sagte der Typ. Dann hielt er mir seine linke Hand so hin, dass ich den Mittelfinger genau sehen konnte. Und die Tätowierung. Der Fisch mit den 3 Punkten. »Damit du weißt, was dich erwartet«, sagte der Typ. »Leute, die uns zu nahe treten, pflegen wir auszulöschen. Langsam. Verstanden?« Ein Tritt folgte. »Ja«, quetschte ich heraus. Diesmal war die rechte Niere der Empfänger gewesen.